Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
Obiter Dictum 19. Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwischendurchfolge der Rechtsbelehrung. Wir nehmen uns alle drei regulären Folgen der Rechtsbelehrung Zeit für eine Zwischendurchfolge, wo wir Kommentare kommentieren, ein bisschen aktuelles Geschehen vielleicht noch auf den Tisch bringen und auch ein bisschen euch hinter die Kulissen gucken lassen. Wir, das sind zum Beispiel der beste Podcast-Kompagnon der Welt, Herr Dr. Thomas Schwenke. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo lieber Herr Richter, hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich bin gespannt. Wie immer, obiter dictum, meine Lieblingsfolgen, auf die ich mich am wenigsten vorbereite. Eigentlich gar nicht. Eigentlich trage ich nur die Kommentare zusammen. Deswegen ist es für mich immer wie Urlaub. Ich hoffe, für euch alle an Hörgeräten auch.
Das ist genau. Warte mal, das heißt sozusagen, du erzählst ja oft, dass die normalen Folgen für dich wie so eine Art, dass sich da so Prüfungsdruck aufbaut. Ne? Also du steigst in das Thema ein und fragst dich dann aber, werden die Fragen sein, die ich beantworten kann? Und das heißt, wenn du dich nicht vorbereitest, hast du auch keinen Prüfungsdruck.
Ja, genau. Ich fühle mich entspannt.
Sollten wir vielleicht mal eine reguläre Rechtsbelehrungsfolge machen, wo du dich nicht vorbereitest?
Das könnte ich nicht.
Das könntest du, okay.
Das geht einfach nicht. Das ist, wie heißt nochmal der Spruch? If you fail to prepare, prepare to fail. Und das ist ein Credo, das man sich als Jurastudent einbläuen muss. Und das Prinzip ist immer das, worauf man vorbereitet ist, kommt nicht dran. Also sollte man sich immer auf die schwierigsten Sachen vorbereiten, damit man dann nur die leichten bekommt.
Okay. Also was machen wir hier? Wir machen eine Rechtsbelehrung. Normalerweise nehmen wir uns ein Thema vor und bauen das dann sozusagen auseinander und wieder zusammen, sodass man als interessierter Ahnungsloser dem dann vielleicht folgen kann. Und wir machen dann immer alle drei Folgen so ein Zwischendurchformat, ne, für Thomas so ein bisschen Entspannung, auch mal vom Mikrofon sein ohne Prüfungsangst und auch damit die Kommentare, die ihr kommentiert, nicht so ganz im Nirvana verschwinden und auch weil es so kleinere Rechtssachen gibt, die vielleicht interessant sind. Die letzten drei Folgen nochmal zur Erinnerung waren Social-Media-Verbot, Klima- und Umweltklagen und Star-Trek-Recht, was wirklich fantastisch war.
Keine Folge habe ich mich, glaube ich, mehr vorbereitet als auf die Star-Trek-Folge.
Hast du nochmal alles geschaut?
Das Buch unseres Gastes ist komplett durchgelesen, durchmarkiert und noch quer so versucht, mein Wissen aufzufrischen der letzten 35 Jahre, ja, die ich Star Trek kenne, ja.
Und hast du jetzt schon geguckt, ob du dir vielleicht, wir hatten das in der Folge auch kurz thematisiert, ob du vielleicht jetzt auch ein Buch schreibst zu einem anderen fiktiven Universum, Battlestar Galactica vielleicht? Star Wars?
Star Wars, Herr der Ringe? Mehr. Nein, wir haben eine Empfehlung über Mastodon bekommen.
Das stimmt.
So, muss ich mal nachgucken, von wem das noch kam.
Wir hatten nämlich gefragt sozusagen, welche fiktiven Welten sozusagen unter Umständen noch interessant werden, und Andreas Abendroth hat uns geschrieben, dass er Perry Rhodan empfehlen könnte. Das kenne ich sozusagen nur als Romanreihe. Also das sind aber auch mittlerweile 50 Bücher. Als ich es damals gelesen habe, das ist schon viele Jahrzehnte her, waren es glaube ich 20 oder 30 Bücher, die es gab. Das dürfte noch gewachsen sein. Das erscheint aber eigentlich in Heftform. Also früher gab es so Romanheftchen und es gibt 3377 Heftromane.
Wow.
Da könnte man natürlich einiges zusammentragen. Und das ginge dann hoch bis zum Völkerrecht, weil Perry Rhodan fängt so an, dass er so tut, als wäre er ein böses Alien und daraufhin die Weltregierung zusammentritt. Also die Welt versöhnt sich und auf einmal ist es sozusagen so eine Art Utopie.
Verstehe, ich hab's nie gelesen. Ich habe schon da geantwortet. Perry Rhodan ist absolut an mir vorbeigegangen, denn als ich jung war, war das etwas, was schon ältere Herren gelesen haben. Und als natürlich ein Teenager, der ordnungsgemäß agiert, wollte ich natürlich nichts drin, was die Alten lesen. Und da für mich Perry Rhodan etwas Erwachsenes war, habe ich es ausgelassen. Und dann hat es mich irgendwie dazwischen nie erreicht. Ich weiß, das ist einfach nur ein Vorbehalt eines Teenagers, der weiterhin in meinem Kopf nicht mehr besteht. Aber ich hatte einfach keinen Bezug zu Perry Rhodan. Wenn, dann würde ich eher was zu Dune schreiben.
Zu Dune, auch sehr schön.
Ne, die Aber Frage, das wäre wahrscheinlich eher was Theologisches.
Nee, es gibt ja schon, oder? Recht. Ne? Also gerade die zu Fragen des Computerverbots, was da ja existiert,
Oh, stimmt.
Also wie wird das umgesetzt, wie wird ein Computer definiert und so weiter und so fort, das wär schon gut. Und es gibt ja wahrscheinlich, also Dune gibt es ja diesen Gewürzplaneten, das Arrakis ist glaube ich dann der Name, um den es halt immer geht. Und der wird ja immer verschiedenen Häusern in dieser imperialen, feudalen Gesellschaft. Und das ist natürlich immer ein Krieg, aber da wird sicherlich sozusagen so eine rechtliche Verbrämung geben. Also auch da könnte man sicherlich sehr gut arbeiten. Was in der Star Trek-Folge auch Thema war, ist ja die Frage, wie sich juristische Konzepte ändern, weil das eine geldlose Gesellschaft ist. Und weil sozusagen das Menschenbild der Star Trek mehr oder weniger erfolgreich versucht, diesen ganzen Argumentation voranzusetzen, ist das des besseren Menschen. Und da hat uns Till empfohlen, dass man das Spiel Azad, das ist ein Buch, lesen kann, weil da geht es eben, schreibt er, um eine Zivilisation, die durch Technologie-Replikatoren alles in ausreichender Menge hat. Und in Kontakt mit einer anderen, deutlich weniger weit entwickelten Zivilisation werden dann diese Aspekte auch davon diskutiert. Abgesehen davon ist es auch ein sehr gutes Buch, schreibt er. Genau. Wir hatten auch ein paar Kommentare, weil wir gefragt haben, ne, wer wäre denn der beste Star Trek-Charakter in rechtlicher Perspektive, also wer wäre der beste Richter, der beste Anwalt. Das hat Chrysomelis auf eine sehr sympathische Art missverstanden und hat uns geschrieben, sollte ich je anwaltlich im Föderationsraum vertreten werden müssen, werde ich mich definitiv an Ambrock, also Jens Ambrock, unser Gast, nee, Jörg, Jens, oh mein Gott, wieder bestens vorbereitet. J. Ambrock. Sollte ich dort je einen Advocatus Diaboli brauchen, selbstverständlich an Thomas Schwenke und für einen guten Kommunikationsoffizier natürlich an Monoxid, also an mich. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann der PR-Offizier sozusagen, falls sehr, da irgendwas.
Übrigens zu dieser Frage, da hatten wir eben die Frage gestellt, wer wäre der beste Verteidiger, der beste Richter, und hast du mich aber gefragt, welcher Star Trek Charakter wärst du am liebsten, und ich habe das nicht mitbekommen und da musste ich über mich selbst lachen, weil ich noch die Frage von vorhin beantwortet habe. Das heißt, deine Frage war, welcher Charakter wärst du in Star Trek, und ich dachte, es geht um die Rechtsverteidigung. Und deswegen habe ich lange erklärt, warum Jean-Luc Picard so intelligent ist und so smart und so klug. Und ich merkte mir, ich mache mir ganz Zeit die Komplimente. Nett. Danke, Thomas.
Also würdest du die Frage jetzt noch nachholen, die Beantwortung, die eigentliche Beantwortung dieser Frage?
Dann wäre ich auf jeden Fall James T. Riker. Den fand ich eigentlich am coolsten, weil der ist auch hinreichend pflichtbeflissen, der guckt auch auf Gerechtigkeit und nicht nur auf Recht, das fand ich sehr schön. Außerdem hat er noch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, er hat ein Sexualleben, also...
Warte mal, James, es gibt keinen James T. Riker, heißt er nicht William?
William T. Riker, Entschuldigung.
Genau.
William T. Riker, sorry. Jetzt war ich bei James Tiberius Kirk.
Und ich möchte, weißt du, also ehrlich gesagt, ich schäme mich ein bisschen, dass ich das jetzt gleich sagen werde, was ich jetzt sage. Weil ich finde ja, generative KI, das haben wir ja also ausreichend erklärt, das habe ich in den Vorbürger-KI schon ausreichend erklärt, also verachtenswert in der Art und Weise, wie es betrieben wird. Dennoch, einen GIF, wo William T. Riker, der hat doch diese er steigt über die Stuhllehne,
ja.
Da gibt es doch so ein Meme von.
Ja, da hat ja Rückenbeschwerden, deswegen hat er diesen Stuhlüberstieg.
Das, aber es ist Thomas etabliert. Schwenke. Das würde ich doch gerne sehen jetzt. Das würde ich doch, das würde ich gerne sehen.
Dann aber bitte mit Thomas Riker.
Thomas T. Riker.
Genau, das war Thomas Riker ist tatsächlich eine Figur.
Oha.
Es gab nämlich einen Transporterunfall und es gab dann plötzlich zwei Rikers. Und
stimmt,
die haben dann beschlossen, dass der eine weiterlebt und da heißt dann Thomas Riker. Deswegen Thomas Riker.
Der ist dann aber auf irgendeinem Planeten geblieben oder so, ne?
Ja, genau. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was mit ihm dann am Ende passiert ist.
Dann gibt es noch einen Kommentar, den habe ich irgendwo aus dem Augenwinkel gesehen. Jemand meinte, dass Tuvok oder Neelix oder Twi'lix? Kannst du dich daran erinnern? Den Charakter kannte ich gar nicht.
Also Tuvok ist, wir sind hier bei Raumschiff Voyager, ist ein Offizier, und Neelix ist ein Außerirdischer, der an Bord ist, und Tuvok ist halt ein Vulkanier und daher eher logisch, und Neelix ist halt eher empathisch auf der Ebene. Also,
Neelix ist der Barmensch in der Voyager.
Genau, der Barmensch.
Ja, genau.
Richtig, der mit dem kleinen Irokesenschnitt und mit Cass als Freundin, die ihn auch dann für das Universum verlässt, aber auf jeden Fall, die beiden verschmelzen dann mit in einem Transporterunfall und geben ein Wesen, und dann ist die Frage, darf man entgegen dem Willen dieses neuen Wesens, darf man die beiden wieder zurück aufspalten zu den beiden Identitäten, was dann tatsächlich passiert ist, umgekehrt ist es natürlich eine Tötung eines neuen Wesens. Auch ein sehr spannendes moralisches Dilemma. Das heißt, wenn wir jetzt beide verschmolzen wären, zum Beispiel zu Markus Schwenke oder wie man es nennen würde.
Markus Thomas Riker.
Ja, genau. Und unsere Verschmelzung sagt, oh, ich finde mich eigentlich so ganz gut. Mhm. Ich habe plötzlich ein größerer Range an Fähigkeiten.
Schönes Haar und schöner Bart.
Genau das. Aber die Leute sagen, nee, wir wollen wieder Markus und Thomas wieder haben. Mhm. Das heißt, wir müssen dich, Kreatur Chimäre, töten und wieder zurück aufspalten. Wäre das strafbar?
Das halt. Also man könnte noch also im Sinne sozusagen der Verhältnismäßigkeit abwägen, wie schwer in der Waagschale wiegt es, dass der Podcast dann von einer Moderation, die sich aber selbst ins Wort fällt, moderiert würde.
Das wäre auf jeden Fall spannend, aber wir würden der Kritik, weil alte weiße Männer machen einen Podcast entgegen.
Stimmt.
Das wollen wir noch einhalten.
Ja, okay. Ja, gut. Okay. Ja, das macht Sinn. Also insgesamt übrigens war diese Star Trek-Folge recht fröhlich und ist auch recht gut angekommen. Ich habe ausnahmsweise einen eigenen Post auf LinkedIn verfasst, was ich sonst nie mache. Hast du da noch irgendwelche außer Emoji-Beklatschungen noch irgendwelches Feedback bekommen?
Ja, nur positives, liebes Feedback, ganz viele Herzchen bekommen. Also das ist, denke ich, die Schnittmenge zwischen Menschen, die uns hören, also Jura und Technik zugeneigt sind, gleichzeitig Star Trek gucken, sehr, sehr groß, weil viele Menschen, die ich kennenlerne, die vor allem aus dem Bereich der Menschen, die nachdenken, kommen und die etwas empathisch sind, zukunftsoffen, menschenoffen sind, sind häufig Menschen, die Star Trek gucken. Und Menschen, die aus dem konservativen Lager kommen und Star Trek gucken, die haben es einfach nicht verstanden. Dem das heißt etwas hart. Entschuldigung,
dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist auch eine so fantastische Überleitung zur nächsten Folge, mit der wir uns beschäftigt haben. Da ging es nämlich um Klima- und Umweltklagen. Und ja. da gab es Kommentare mehrfacher Natur. Ne, also der kürzeste von Zarpalanas, also der kürzeste, den wir jetzt mit rausgesucht haben, ist: Klimaschutz ist ein totes Pferd, völlig überzogene Debatte, muss endlich beerdigt werden. Ich frage mich ja manchmal, wenn ich sowas lese, kann man das unironisch meinen?
Ja, ich erinnere mich wiederum an meine Teenagerzeit. Mhm. Als Teenager hat man ja Phasen, wo es einem schlecht geht und sich denkt, wenn es mir schlecht geht, dann soll auch gleich mal die ganze Welt untergehen. Und ich glaube, das ist so. Das ist so.
Na, aber Einspruch euer.
Ich will niemanden unterstehen, eine mangelnde geistige Entwicklung, aber in meisten Fällen, in denen ich sowas begegne, ist es jemand, der nach Liebe schreit.
Selbst in dieser Teenager-Argumentation, ja?
Ja.
Wird ja nicht abgestritten, dass die Klimakatastrophe zum Weltuntergang führt. Also die Teenager-Argumentation sagt ja, wenn es mir schlecht geht, soll die Welt untergehen. Da wird aber zugestanden, die Welt geht unter und wahrscheinlich ist in der Argumentation auch enthalten, Klimaschutz verhindert den Weltuntergang. Die Teenager-Argumentation, es soll aber nicht passieren, weil mir geht es schlecht, deswegen sollt ihr auch. So.
Ja, aber das wird noch häufig mit der Edginess gekoppelt. Das heißt, wenn du so dieses Gefühl hast, wenn du so etwas sagst wie, ach, mir geht's schlecht und so weiter, Welt ist scheiße, soll sie doch untergehen, dann hört dich keiner. Aber wenn alle Menschen sagen, ja, Klimawandel, und dann sagst du, wie wird man auf mich hören? Ach, ich behaupte einfach das Gegenteil, ohne weiter nachzudenken, ohne mich darüber zu informieren, ohne das mit Fakten zu belegen. Einfach, ich spreche gegen 99,9% aller Wissenschaftler, dann behaupte ich einfach so knallige Sprüche, bin ich wirklich so voll der Edgelord. Aber jetzt lieber Leute behaupten, das ist im Internet, weil es gibt Leute, die gründen auf dieser Grundlage ganze Parteien. Weiß ich nicht. Also mich berührt das jetzt nicht so weit bis auf den Punkt, dass es mich, doch, es berührt. Es macht mich sehr traurig, wenn Leute sowas schreiben. Aber das ist ja das, was sie wollen. Das heißt, die möchten ja diese Wirkung. Das heißt, wenn die Person uns jetzt hört, dann freut sie sich. Ha, ich habe Selbstwirksamkeit. Die haben meinen Kommentar vorgelesen. Und das heißt, je abwegiger meine Antworten sind, desto häufiger werde ich gelesen.
Aber,
das heißt, wir haben jetzt potenziell jemanden gefördert, der mit diesen Ansichten weiter durch die Gegend gehen
wird. Folgendes.
Bis die Person vielleicht Liebe findet und Zuneigung und damit aufhört.
Folgendes.
Ja.
Wir würden ja wahrscheinlich über dieselbe Person nicht reden, wenn sie jetzt nochmal nachlegen würde.
Nein.
Ne, und sozusagen sagen würde, Klimaschutz, ihr Idioten, völliger Quatsch, ich hab's doch gleich gesagt, ne, niemand braucht das. So, aber die Person würde wahrscheinlich nochmal im nächsten Obiter Dictum vorkommen, wenn sie jetzt anfängt, sich darüber zu informieren und dann so eine Saulus-Paulus-Wende durchmacht.
Das
wäre doch sozusagen eine fröhliche Nachricht, wenn man sich ernsthaft und eingehend mit dem Thema beschäftigt und dann möglicherweise zum Schluss kommt, naja, Mensch, vielleicht so. Das
aber ansonsten wünsche ich einfach der Person alles Gute, bald zum Geburtstag, ob es der 15., 16. oder 17. ist, bald bist du erwachsen und merkst, die Welt ist jetzt dünn.
Thomas nimmt heute keine Gefangenen, liebe Hörerinnen.
Entschuldigung, ich kenne diese Person nicht und ich kann nur anhand dessen, was sie schreibt, urteilen.
Sehr viel länger war der Kommentar eines anonymen Hörers, der in der Klimaschutzfolge sagt, es war nicht einfach zu folgen und er fand am Anfang aber gut, dass es lange Erklärungen gab und auch die Moderation hatte da eine schöne Rolle. Es hat übrigens ein anderer Hörer, Johnny Mnemonic nennt er sich, hat gesagt, dass er als, wie sagt er es? Seine Worte, nicht meine, dass er wohl aus akademischer Arroganz in seinem stillen Kämmerlein ganz froh war, dass der Gast aus- und weiterreden durfte, weil ich halt häufiger versucht habe, sozusagen die Geschwindigkeit so ein bisschen rauszunehmen, damit ich alle fallen könnten, was mir nicht immer gelungen ist. Aber genug. Genau, Johnny fand auch die Rechtsphilosophien und so weiter, also ist jetzt sehr motiviert von sowohl dem Gast als auch dem Thema. Das freut natürlich auch. Dem anonymen Hörer hingegen, der hat dann am Ende nochmal gefragt, wie das mit dem Völkerrecht ist, ne, also wenn ab wann ein Staat Krieg führen darf gegen einen anderen Staat, der die Erde kaputt macht, würde ich mich nicht zu einer Antwort versteigern
wollen. Sofort, erleben wir doch jetzt, also ein Staat kann einfach jederzeit beschließen, das ist, Entschuldigung, es wird dann eine spezielle Umweltoperation sein.
Hm, okay, ich sag mal.
SEO, Special Environmental Operation.
Hashtag Ironie, nur um ganz sicher zu gehen. Und dann hat er aber nochmal die Frage aufgemacht und war ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, dass exakt diesen Punkt hätten wir in der Folge auch besprochen, nämlich die Frage, also er sagt dann wieder, Klimaschutz hat als Ziel das Problem, dass es für einen selbst am besten ist, wenn alle anderen mitmachen und man selbst nicht. Mhm. Also im Sinne von, wenn sich die ganze Welt an den Klimaschutz hält, dann ist es egal, wenn einer eine Sauerei macht. Und ich habe jetzt die genauen Erwiderungen nicht mehr im Kopf, aber das haben wir, also genau diesen Punkt haben wir, glaube ich, relativ ausführlich in der Folge auch besprochen. Und ich finde, es ist generell, finde ich, immer sozusagen ein bisschen wenig satisfaktionsfähige Argumentation, ja, wenn sich nicht dran alle halten, müssen wir es ja gar nicht regulieren. Es geht ja beim Staat eben genau darum, dass er eine Fürsorgepflicht hat. Nun, eine Fürsorgepflicht generell gibt man ja nicht auf, nur weil es mal schief geht. Also man hört ja nicht auf, seine Kinder zu möglichst guten Menschen zu erziehen, nur weil die zwischendurch mal einen Zornanfall kriegen. So, also weit hergeholt
im Vergleich. Hat er nicht genau das Gegenteil gesagt, dass er den Umweltschutz als nicht zielführend sieht in Deutschland, weil sich andere eh nicht daran halten?
Genau. Das ist sein Argument. Und ich meine, genau das hätten wir besprochen.
Ja.
Und also wären im Großen und Ganzen auch zu dem Schluss gekommen, nur weil es nicht alle tun, ist es sozusagen wenig satisfaktionsfähig als Argument, dann müssen wir es auch nicht machen.
Mit dieser Argumentation kann man sich ja gleich hinleben und sterben. Wenn ich es mache und alle anderen es nicht mitmachen, dann lohnt es sich nicht. Dann braucht man ja gar nichts anzufangen. Also nichts, ich meine nichts Kollektives, nichts kann man anfangen mit dem Gedanken, dann wird ja schon keiner mitmachen. Das ist so ein Versagen im Kopf implementiert, würde ich behaupten.
Na gut.
Oh Mann, ich merke heute, ich bin schon nah dran.
Du bist ein bisschen auf Krawall gebürstet, das kann man wohl
ja,
so sagen.
Ja, ich bin auf Krawall gebürstet, das merke ich wohl. Nicht, dass wir gar keinen Kommentar bekommen, ich bin immer noch über alle Kommentare dankbar und ich beurteile die Aussagen unabhängig vom Kommentator. Alle Aussagen sind gut, dass man darüber spricht und dass man darüber reflektiert und nur weil es mir nicht gefällt, heißt nicht, dass die Aussage falsch ist.
Genau, ich will jetzt auch noch was sagen, ne? Es ist nicht so, dass wir nicht Kritik hören mögen. Das heißt nicht, dass wir alle annehmen, aber sozusagen aber hören und wir reden auch sozusagen drüber. Und so, also das heißt nicht, wir wollen nur gelobhudelt werden. Es passieren trotzdem zwei Dinge. Ne? Also das eine ist, das passiert mir manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass was kritisiert wird, was aber in der Folge schon angesprochen wurde, das kann ich nicht mehr so gut, glaube ich. Und das andere ist, wenn es sozusagen so ein Troll-Ding ist, dann geht es halt entweder unter oder es zieht halt eine Troll-Reaktion auch. Also da sind wir, glaube ich, beide zu sehr Mensch, zu wenig hier in dem Obiterdiktum sozusagen, da sind wir zu viel Privatperson und zu wenig Medienprofi in diesem Moment, als dass wir dann immer sozusagen Also weil es ist einfach so eine gewisse Ermüdung, weil gerade wenn es so Troll-Dinge sind oder so sehr leicht zu recherchierende Quatschnachrichten, Ermüdung einerseits, weil es halt immer wieder kommt und andererseits, weil es ist halt nichts energieaufwendiger, als sozusagen so sehr krassen Troll-Dingern sozusagen, die dann wirklich aufzurollen. Ja. Und das, genau, deswegen kann das manchmal passieren. Wir hatten noch eine Folge.
Es ist nie persönlich, gemeint. Also wir sehen nur den Kommentar. Das ist kein Angriff auf die Person, möchte ich nur sagen.
Ich verstehe, was du sagen willst, aber ich fürchte, das ist ein sehr juristisches Konzept.
Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich jetzt nicht alle beleidigt habe, die ich angesprochen habe.
Okay. Apropos Quatsch erzählt. Wir haben eine Folge gemacht, die man so zusammenfassen könnte, dass der Experte sagt, naja, eigentlich ist, was da geplant ist, ist ja Quatsch. Wir haben über das geplante Social-Media-Verbot gesprochen, wo man halt sagen muss, ne, wir haben nicht über das Social-Media-Verbotsgesetz gesprochen, weil das gibt es noch nicht. Das ist eben sozusagen eine politische Diskussion. Die ist jetzt gerade zum Zeitpunkt unserer Aufnahme Mitte Mai gar nicht so im Umschwange, was mich ein bisschen irritiert hat auch, weil in der ist ja bald Republika, ich habe noch nicht das ganze Programm gelesen, aber da spielt das nicht so doll eine Rolle. Aber ein bisschen schon, glaube ich. Na, anyways. Das ist auf jeden Fall eine Folge, die hat euch auch sehr gefallen. Kann man sagen. Dann hat Johannes geschrieben, mir hätte mal ein Aspekt gefehlt. Das muss man mal erklären, was er damit meint. Ich verstehe die Worte und ich kann sie auch einfach so für bare Münze nehmen. Aber vielleicht kannst du noch die Konzepte dahinter erklären. Er schreibt, ihm hat der Aspekt gefehlt, dass die Grundlage für die Nutzung von klassisch sozialen Medien nur die Einwilligung sein kann. Und hier gibt die DSGVO explizit die Möglichkeit, die Einwilligung auf 16 Jahre anzuheben. Das liest sich für mich so wie, wäre schon sinnvoll, ein Altersverbot, auch wenn man nicht ein Verbot schreibt, sondern wenn man sagt, DSGVO hebt für soziale Netze das Ding auf 16 Jahre an, dann ist es ja allen unter 16-Jährigen verboten oder was ist damit gemeint?
Also die DSGVO erlaubt es den einzelnen Mitgliedsländern der EU, dieses Alter herabzusetzen von 16 für eine Einwilligung, was in Deutschland nicht passiert ist. Das heißt, wir müssten gar nichts machen. Mhm. Ich glaube, in Polen sind es 15 Jahre, in Österreich 14 Jahre, also das ist unterschiedlich. Aber der Punkt, dass man Social Media nur mit Einwilligung nutzt, ist so nur zutreffend, wenn es Werbemaßnahmen sind. Also wenn ich in Cookie-Banner und etwas in der Art einwillige, dann muss ich einwilligungsfähig sein, also dieses Alter erreicht haben. Aber man könnte das ja auch ohne Werbung anbieten auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen. Und da sagt er, das wäre jetzt, glaube ich, nicht wirksam. Nee, bei Kostenpflichten, ob da der Taschengeldparagraf nicht Anwendung findet. Deswegen fehlt es an der Geschäftsfähigkeit.
Das war jetzt wieder aus dem Kommentar von Johannes.
Richtig, das war aus dem Kommentar von Johannes. Das bedeutet, wenn eine minderjährige Person sich bei einem Netzwerk anmeldet und dafür Geld bezahlen würde, dann wäre das unwirksam, weil Minderjährige können ja gar nichts bezahlen. Denn wir haben eine Regelung, dass ein Geschäft nur dann wirksam ist, wenn die Person geschäftsfähig ist. Und die Person wird erst ab 18 Jahren geschäftsfähig, also ab der Vollendung des 18. Lebensjahres. Und vorher sind die Geschäfte schwebend unwirksam. Das heißt, die Eltern könnten jederzeit dem widersprechen. Aber die sind nicht per se unwirksam. Also wenn die Eltern nicht widersprochen haben, bleibt der Vertrag bestehen. Und jetzt würde man sich sagen, wie können überhaupt Minderjährige Bahn fahren oder überhaupt irgendwelche Geschäfte tätigen, Comichefte kaufen oder was man auch immer macht. Es gibt einen Taschengeldparagrafen, der besagt, wenn den Minderjährigen ein bestimmter Geldbetrag zur Verfügung gestellt wird, dann können die damit doch wirksame Geschäfte abschließen. Und das wäre auch durchaus in diesem Fall möglich. Das bedeutet, wenn die Eltern dem Kind ein Taschengeld geben, das Kind mit dem Taschengeld über einem Alter von 14 Jahren, also das muss ich noch sagen, irgendwelche Zugänge zu Social Media kauft, dann wäre das durchaus wirksam, ja. Und es muss nicht unbedingt immer eine Einwilligung sein. Und es stecken sehr viele dichte Konzepte rechtlich in dieser Aussage drin. Ich hoffe, ich habe sie jetzt ein bisschen beantwortet, ohne allzu.
Ich habe sie immer noch nicht. Ich hab den Grundsatz immer nicht verstanden. Der Grundsatz ist, dass er sagt, Jugendliche können eigentlich nicht in sozialen Netzwerken sein wegen dieser beiden Sachen. Oder was sagt er da?
Er sagt, Jugendliche können nicht sich bei einem rechtswirksam bei einem sozialen Netzwerk anmelden, weil entweder es wird dort Werbung geschaltet und deswegen müssten sie einwilligen und eine Einwilligung ist erst ab dem Lebensalter von 16 Jahren wirksam. Und wenn die statt Werbung zu kriegen lieber einen Vertrag eingehen, wir kennen das, diese Pur-Abos. Also man kann ja auch bei Social-Media-Diensten sich einen bezahlten Account kaufen dafür, dass die Daten weniger für Werbezwecke verarbeitet werden. Dann ginge das auch auf vertraglicher Grundlage. Aber eine vertragliche Grundlage setzt voraus, dass man geschäftsfähig ist und Minderjährige sind zwischen 14 und 18 nur beschränkt geschäftsfähig. Das bedeutet, solange die Eltern dem nicht zugestimmt haben, ist der Vertrag schwebend unwirksam und die Eltern können ihm widersprechen. Aber dazu kommt, dass erstens die Eltern ihm widersprechen müssten und zweitens gibt es einen Taschengeldparagrafen, der besagt, auch wenn jemand beschränkt geschäftsfähig ist, kann er trotzdem wirksam Rechtsgeschäfte abschließen, wenn er damit wenn er diese Geschäfte sofort mit seinem, so Anführungszeichen, Taschengeld bezahlt. Ja. Das heißt, wenn man einem Jugendlichen Geld zur Verfügung stellt und der darüber entscheidet, was er damit macht, dann ist es das, was wir gesetzlich wollen, dass die Person lernt, mit dem Geld umzugehen. Aber dann leben wir auch damit, dass diese Person rechtswirksam Geschäfte abschließen kann. Also kann ein Bahnticket kaufen, kann sich ein Comicheft kaufen, was zu essen kaufen. Und da können die Eltern nicht hinterherkommen und sagen, nein, nein, das ist unwirksam, weil er das mit seinem Taschengeld bezahlt hat. Und es ist auch durchaus möglich, dass man damit auch in sozialen Netzwerken Leistungen erwerben würde.
Also auch der Abschluss von Abos ist taschengeldparagrafenfähig. Das sind ja meist Abos.
Achso, das sind meistens Abos. Du musst ja sofort bezahlt haben. Das heißt, nur das, was du bezahlt hast, ist wirksam. Wenn du nur Schulden eingehst und noch nichts bezahlt hast, das fällt nicht unter.
Ja, genau. Also die meisten dieser, weiß ich nicht genau, wie das dann juristisch wäre, weil das meist, also ich kenne das nur von Meta und da ist es ein Abo.
Ach, dann ist das ein Abo. Das heißt,
ist aber man monatlich verpflichtet kündbar.
Sich zu ohne sie zu bezahlen. Interessant, wenn es monatlich kündbar ist, aber es ist immer noch, du gehst einen Vertrag ein und dieser Vertrag verpflichtet dich später zu einer Zahlung, die du noch nicht geleistet hast. Deswegen würde das nicht unter den Taschengeldparagrafen fahren.
Ich glaube,
wenn du sagst,
es ist andersrum. Ich glaube, du zahlst immer am Anfang sozusagen des
Buches. Ah, okay.
Dann würde es wieder gelten.
Dann würde es wieder gelten, zumindest solange du es bezahlt hast.
Ja.
Aber dieser Abo-Vertrag wäre halt schwebend unwirksam, der könnte jederzeit gekündigt werden. Aber wenn du sagst, das ist sowieso jederzeit möglich, dann läuft diese Möglichkeit leer. Aber auf jeden Fall danke an Johannes, ein sehr guter Punkt zum Nachdenken. Nur ich denke, das könnte man auch umgehen, indem man den Minderjährigen zum Beispiel keine Zahlungsoptionen und keine Werbung anbietet. Das ging hier rein technisch auch an, um sie erstmal anzufixen. Das funktioniert ja bei sozialen Netzwerken genauso wie bei der Religion. Erstmal anfixen und dann ist das ein Teil der Identität und da kommt man nicht mehr runter.
Okay. Letzter Kommentar für heute, für dieses Obiterdiktum. Fredda hat geschrieben, mein Lieblingspodcast für die Hausarbeit, wie mein Hörgenuss. Ich muss mal sagen, wie gut ich es finde, dass Herr Richter nicht locker lässt und immer wieder nachhakt. Als juristischer Laie hilft mir seine Perspektive ungemein. Bleibt so super, wie ihr seid. Vielen lieben Dank.
Ja, das ist schön. Ich frage mich, ob das jetzt juristische Hausarbeiten sind oder tatsächlich Putzen zu Hause. Weil wir hatten auch letztens einen Gast, den ich angefragt habe und sagte, ach, die Rechtsbildung, ich höre ja immer beim Staubsaugen.
Stimmt, ich habe jetzt auch eine Hausarbeit, für die Hausarbeit, ach so, stimmt, das ist Hausarbeit, das ist nicht die Hausarbeit, das ist die Hausarbeit.
Du meinst die Hausarbeit, nicht die Hausarbeit?
Ja, ich habe voll gedacht, so was, bei der Hausarbeit, weil ich habe früher im Studium, habe ich elektronische Musik beim Lernen und beim Schreiben gehört, aber elektronische Musik, also so Square Pusher Warp Records, for those who know, also die so sehr, sehr lebendig und so ein bisschen verrückt ist, würden
ich
viele andere Leute sagen.
Ich höre gerne Minimal Techno bei der Arbeit.
Und dann dachte ich so, okay, also dann war ich so, also mir hilft das, aber ich verstehe, dass andere das komisch finden. Dann dachte ich so, aber bei sowas dann Leute reden hören, das würde mich total verrückt machen, aber es ist nicht die Hausarbeit, es ist die Hausarbeit. Na gut, aber auch dabei viel Spaß. So, das hat's, okay, guck mal, wir haben ja dieses Ding.
Rechtsbelehrung.
Das waren die kommentierten Kommentare und dann haben wir noch so ein, zwei Meldungen. Lieblingsthema KI, Thomas Schwenke. Juristerei und KI, da gab es Neuigkeiten. Was ist denn da so passiert? Was ist dir denn da so passiert?
Bei mir drängt es immer tiefer in den Beruf hinein. Also die Neuigkeit war, die ich gelesen hatte, das war im Spiegel, dass jemand sich mit Hilfe eines Schriftsatzes erfolgreich in einem Strafverfahren verteidigt hat. Da hat jemand...
What? Okay.
Das heißt, jemand hat einen Antrag, ich glaube, auf Befangenheit eingelegt und das war wahrscheinlich, waren sehr viele rechtliche Fehler drin.
Ja.
Aber dem Antrag wurde stattgegeben und dann ging es halt herum, dass mit Hilfe von, ich glaube, es war ChatGPT, man im Strafverfahren tatsächlich ein Freispruch erwirkt hat. Und was aber man nicht vergessen sollte, jemand hat trotz der Fehler diesen Antrag erfolgreich eingereicht.
Das, wenn ich kurz sozusagen den entscheidenden Satz vorlesen kann bei Beck aktuell, was du verlinkt hast. Die Verfahrenseinstellung erfolgte unabhängig von dem Befangenheitsantrag nach dem Opportunitätsprinzip, wie es ehrlich bei uns liegen baggert. Das heißt, das ist so ein Ding, wo das Gericht dann sagt so, also wir könnten das verfolgen, aber es ist mega viel Arbeit und so schlimm ist es eigentlich nicht.
Ja, die Staatsanwaltschaft macht das. Ja,
ah, die Staatsanwaltschaft, okay. Ja.
Richtig, das heißt, man, also wurde trotz, trotz des Befangenheitsantrags wurde dem Staat gegeben. Also war, denke ich, etwas, was sich in der Presse, in den Medien sehr gut anhört, aber hat Hand und Fuß insoweit diese Sache, weil KI-generierte Anträge immer mehr Gerichte und Behörden belasten. Also Datenschutzbehörden ächzen darüber. Ich bekomme es auch ständig mit. Also wenn meine Mandanten irgendwelche Anträge bekommen, dann früher war das irgendwie so eine kurze Beschwerde. Sie haben dies und das gemacht. Das ist rechtswidrig. Gut, kann man gut erfassen. Jetzt bekommst du 15 bis 20 Seiten, lange Ausführungen, rechtliche Überlegungsketten und dann musst du das alles durcharbeiten und dann stellst du irgendwann fest, ja, das hört sich gut an, aber irgendwas fehlt da drin und da wurde irgendwie eine Vorschrift vergessen oder einfach etwas, wo es eine Auslegung gibt, wo man sich überlegen muss, abwägen, wie ist das rechtlich, wird einfach irgendwas behauptet, dass es so ist. Und das ist schwer, durch diese Schriftsätze durcharbeiten. Und ich habe auch schon Mandanten abgelehnt. Also Mandatsanfragen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Herr Schwenke, hier habe ich 10 Seiten mit KI schon vorbereitet für das Mandat.
Warte mal, nicht der Mandant hat ein Schreiben von jemand bekommen, das obviously mit KI erstellt wurde, sondern der Mandant hat dir, also sozusagen mit KI erstellten Arbeitsauftrag, wollte er dir andienen. Ja,
also potenzieller Mandant, jemand kommt zu dir und sagt, ich habe das schon für Sie ausarbeitet, vorbereitet, was wir besprechen, die rechtlichen Überlegungen sind schon drin, dann brauchen Sie ja wohl nicht so lange Zeit dafür. Daraufhin habe ich mein Angebot erhöht, weil ich muss ja noch den Schriftsatz zusätzlich überprüfen mit seinen Argumenten, um das in meinem Verfahren aufzunehmen. Ist auch nichts geworden aus diesem Mandat. Aber das kommt immer häufiger, also auf allen Ebenen. Bei Gerichten kommt es an, bei Mandatsanfragen kommt es an, in Verkehr mit Rechtsanwälten kommt es an. Und das hat zwei Seiten, wie so häufig, zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist natürlich, dass man überbelastet ist, dass man das gar nicht richtig verarbeiten kann. Das bedeutet, diese Schriftsätze kann ich de facto nur mit Hilfe von KI verarbeiten, damit ich es innerhalb einer vernünftigen Zeit überblicken kann. Das bedeutet, die KI-Schriftsätze zwingen mich, KI einzusetzen, um damit umzugehen, wenn das zum Beispiel in einem Mandat passiert. Wenn ich natürlich mit einem Mandanten darüber spreche, mit meinen laufenden Mandaten habe ich diese Probleme nicht. Also die machen das nicht. Die machen es einmal und ich weise sie darauf hin. Aber das ist für mich eine Mehrarbeit, weil ich muss, ich hafte ja dafür. Das heißt, du erwartest,
Hast du das von KollegInnen auch schon mal? Also haben die, oder haben die andere AnwältInnen schon mal?
Ja, das kommt auch bei anderen Anwältinnen und Anwälten so an. Ja, das bedeutet, du musst mit Mandanten darüber sprechen, dass du machst mir de facto mehr Arbeit. Also wenn du mit der KI irgendwie einen Sachverhalt zusammenfasst oder schöner schreibst oder sowas, ist okay. Aber bedenke auch, dass eine KI dein Sprachbild verändert. Das, was du sagen willst, ist vielleicht gar nicht so drin. Auch wenn du manchmal nur denkst, ich mache eine Rechtschreibprüfung oder sage, schreibe es besser. Dann wird zum Beispiel aus ist ein könnte. KIs, weil sie Haftung meinen wollen, machen sie ganz viele Konjunktive herein. Das heißt, es ändert sich das, was du sagen willst. Und wenn du mir jetzt irgendwelche Punkte vorbereitest, wenn ich die einfach übernehme, dann hafte ich mit meiner Haftpflichtversicherung dafür, was die KI gemacht hat, wenn ich das einfach abzeichne. Das kann ich nicht machen. Das bedeutet, ich muss es mir überlegen. Erstmal ist es wichtig, dass ich mir selbst Gedanken dazu mache, weil bei uns zählt, also natürlich zählt das Ergebnis für die Mandanten, aber für uns zählt auch der Weg. Weil auf dem Weg, wenn du mit dem Kopf denkst, merkst du auch, dass manchmal Seitenbereiche sind, die man beachten muss oder vielleicht etwas aus einer Risikoperspektive betrachten muss. Weil nehmen wir mal an, du fragst eine KI, darf ich bei Rot über eine Ampel gehen? Wird eine KI dir sagen, nein. Ein Anwalt will dich fragen, welche Uhrzeit ist es? Oder wie ist die Straße befahren? Also so etwas, vielleicht macht jetzt auch die KI, aber solche Erfahrungsdinge zum Beispiel, einen Überblick behalten. Und das bedeutet für mich, dass ich das machen muss und dann müsste ich noch die Argumente des Mandanten überprüfen auf mehreren Seiten, weil da könnte auch etwas stehen, was ich dazu gesagt haben könnte, das heißt, es ist nachteilig. Und wenn man nicht auf Honorarbasis arbeitet, also auf Honorarbasis ist okay, dann sage ich, okay, du kannst es mir weiterhin machen, aber es wird halt doppelt so teuer alles. Ja. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Strafverteidiger bist oder im Zivilverfahren wirst du nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz bezahlt. Das heißt, dort bekommt, sagt der Gesetzgeber, für diese Tätigkeit, denke ich, bekommen Sie nur 500 Euro und das muss ausreichen, einen Fall zu bearbeiten. So, diese Rechtsvergütungssätze, die sind sowieso zu gering, wenn du alle Rechtsanwälte fragst. Und zusätzlich basieren noch auf den Überlegungen, dass da Menschen miteinander kommunizieren. Wenn du dann aber mit solchen Schriftsätzen zugeballert wirst, dann kannst du mit dem Geld das überhaupt nicht in der Zeit, kannst du ja nicht leisten, das zu lesen. Das heißt, du kannst diese Mandate nicht bearbeiten. Und was auch noch dazu kommt, da erteilen mittlerweile Gerichte Rügen, dass viele der Zitate falsch sind. Das heißt, die KI denkt sich ein Argument aus und begründet das mit einer Zitatstelle, die sie sich ausdenkt. Man darf ja nicht vergessen, die KI ist ja nicht intelligent, die weiß einfach, welches Wort nach dem nächsten am wahrscheinlichsten kommt. Das passt in sehr vielen Fällen. Man kann die KI, ich nutze auch die KI, um zum Beispiel Formulierungen zu verbessern, um mich selbst zu testen oder wenn ich Dinge in Kurzschrift schreibe, dass die das ausschreibt für mich und das überprüfe ich das. Das kann man so machen auf dieser Ebene, also wie so ein Helfer. Aber wenn ich jetzt einen Schriftsatz erstellen würde für das Gericht, dann würde es mir um die Ohren fliegen. Also ich habe das alles auch schon getestet. Es kommt auf die Datenbank an, es kommt auch auf die Strukturen an, es kommt auf, wie du das für die KI aufbearbeitet hast, ob du das in kleinen Schritten machst. Aber wenn du einfach sagst, hier ist ein Schriftsatz der Gegenseite, schreib eine Antwort ans Gericht, dann kannst du fast immer davon ausgehen, dass da sehr viele Fehler sind. Und ich teste das sehr gerne, weil ich damit auch beruflich zu tun habe. Ich berate auch andere Unternehmen, die KI einsetzen wollen. Und letztens habe ich einen Fall gehabt, da hat die KI einen wundervollen 20-seitigen Aufsatz zu einem Thema urheberrechtlich ausgespuckt und sagte, ja, das geht nicht. Und das war wirklich zu 99,9% lustig war es auch. Aber was sie denn vergessen hat, dass es sowas wie ein Zitatrecht gibt. Das heißt, am Ende war das Ergebnis komplett falsch, weil sie einfach das Zitatrecht vergessen hat. Warum auch immer, weil es halt in dieser Denkfolge irgendwie nicht passte. Oh. Und dann kannst du das alles wegwerfen, was du geschrieben hast. Sorry, jetzt habe ich Nachteile ausgeführt, aber ich habe auch Vorteile.
Aha, ist klar. Na gut.
Nee, für Verbraucher. Ich meine, das ist jetzt aus Sicht der Rechtsanwälte. Das war, danke fürs Zuhören bei meiner Leidenstour. Wenn ihr sagt, kein Mitleid mit Anwältinnen und Anwälten mit dem Schwenker, ist völlig okay. Aber die Vorteile könnten auf prozessualer Ebene liegen, was nämlich eine KI gut kann. Sie kann Sachverhalte aufarbeiten, also Texte zusammenfassen und solche Dinge zusammenfügen. Man muss jetzt natürlich noch gegenkontrollieren, aber sie kann da viel Arbeit ersparen.
Das halte ich nämlich für ein Gerücht. Weil, wenn du hast einen langen Text, ja, und lässt ihn die KI zusammenfassen, dann weißt du, dass da drin was falsch sein kann. Du musst meiner Meinung nach trotzdem sowohl den langen Text als auch den kurzen Text komplett gelesen und verstanden haben, um selber zu beurteilen, ist der kurze Text tatsächlich die korrekte Zusammenfassung des langen Textes. Und dann denk, okay, also du meinst Arbeitsersparnis im Sinne von, du musst dir nicht die Arbeit machen, nicht im Sinne von, du musst gar keine Arbeit mehr investieren.
Richtig,
okay, weil das
ich denke auch auf.
Das finde ich halt total wichtig, ne? Also, weil das wird halt oft übersprungen, ne? Das wird halt manchmal gemacht. So, und deswegen nutze ich das so wenig, weil die meisten meiner Aufgaben, wo das potenziell sein könnte, dauert diese Überprüfung. Also ich bin in meiner Arbeit halt relativ häufig darauf angewiesen, dass die Sachen zu 100% stimmen. Und das tun KI-Ergebnisse nie. Und es ist bei mir halt einfach oft so, dass die Überprüfung, also die Überprüfung, das, was aus dem langen Ding in dem kurzen Ding ist, die dauert dann genauso lange, wie sich das selber rauszuarbeiten. Das Einzige, ich habe das früher mal versucht, ich habe mal versucht, Interview zu transkribieren, dann das Transkript in den Chatbot zu laden und dann so Fragen zu stellen wie, redet der Interviewpartner über Thema XY, gib mir Zitate und Zeilennummer. Und das hat dann so schlecht geklappt, dass ich das dann irgendwann wieder aufgegeben habe. Weil da dachte ich sozusagen, weißt du, so KI, also generative KI, Chatbots, LLMs sind Pattern-Matching, also Mustererkennungsalgorithmen. Das ist ein Bereich, da würde ich sagen, dafür können die gut sein. Ne, ich gebe dir eine Zeichenkette vor und die, das ist sozusagen so eine Fuzzy-Suche. Ne? Wenn ich eine Textsuche mache, dann suche ich nach einem ganz konkreten Wort. Und so eine LLM-Suche könnte halt sein, ist es nicht die 100% das Wort, sondern sozusagen, das sucht eben, welche Worte sind inhaltlich in der Nähe dieser Zeichenkette, die eingegeben wurde. Das könnte ich mir mega gut vorstellen, aber naja.
Mich erinnert das, als ich Referendar war, da habe ich beim Gericht auch mal ein langes Urteil geschrieben. Der Richter, der mich betreut hat, sagte, das ist großartig, aber es ging um Schadensersatz für ein Fahrzeug. Aber du hast da übersehen, dass derjenige, der die Klage eingereicht hat, gar nicht Eigentümer des Fahrzeugs ist, sondern es geleast hat. Das heißt, es war nur dieser Punkt am Ende, der falsch war, aber dadurch war alles falsch. Und so ähnlich ist es mit der KI. Wenn der Richter gesagt hat, Thomas, schreib ein Urteil und denk auch daran, dass du die Eigentumerstellung überprüfst, dann hätte ich einen Fehler nicht gemacht. Wenn du das einer KI so sagst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Fehler macht, auch geringer. Das heißt, je genauer du sie kontrollierst, desto genauer fällt sie aus. Aber ich denke vor allem im Verbraucherbereich, weil wir haben das Problem, Menschen können sich immer weniger den Zugang zu Recht leisten. Und vor Gericht, das haben wir schon häufiger festgestellt, geht es nicht immer nur ums Recht, sondern auch um, wer die prozessuelle Herrschaft hat. Das heißt, wer weiß, wer die Fristen besser einhält, wer weiß, welche Verfahren zu beachten sind, wie die zu formulieren sind und so weiter und so fort. Es sind halt viele Kleinigkeiten, die eine Maschine eigentlich gut beobachten kann. Und da könnte man sich vorstellen, wenn Menschen irgendwelche kleinen Zahlungsbeträge haben oder auf dieser Ebene miteinander kommunizieren, dass eine KI doch diesen Fall irgendwie aufdröselt, den Menschen Gegenfragen stellt und das mit der Gegenseite schon automatisch abgleicht und zum Beispiel ein Gericht das vorbereitet auf diese Art und Weise vorlegen kann, dass die Person dann gefragt wird, wir haben das und das so ermittelt, meinen Sie das so und so? Und die Person sagt, ja, ich habe das so gemeint. Und dadurch vielleicht die prozessualen Hürden, die ein Herrschaftsbereich der Juristinnen und der Juristen sind, wofür man sie häufig auch braucht, dass die geringer werden.
Bin mir da nicht sicher, weil ich denke, dass da dann sozusagen so eine Art Wettrüsten stattfindet.
Auf jeden Fall, das passiert ja jetzt schon. Also Jetzt findet schon, ich habe dir ja schon geschrieben, ich kann viele Schriftsätze oder viele Ausfertigungen, die ich bekomme, viele Schriftstücke, eigentlich nur durch die KI jagen, um sie komplett zu überblicken, was da drin steht, wenn ich
natürlich
nicht in Person spreche.
Und dann haben natürlich wieder die Großkanzleien die bessere Hand, würde ich vermuten, weil die natürlich eher das Geld haben, um eine Special-Purpose-KI irgendwie zu installieren.
Auch das, aber umgekehrt ist es so, dass man in vielen Bereichen Dinge mit Hilfe der KI erledigen kann, wofür man tatsächlich früher viel Kapital bräuchte. Also viele Tools oder nehmen wir mal ein Tool, mit dem ich zum Beispiel bestimmte Verfahren überprüfen kann. Das kann man sich jetzt mit der KI vibe-coden, wofür man früher viel Geld bezahlen müsste.
Aber
für diesen Zweck ist es ausreichend.
Naja, das ist halt die Frage. Ne? Ist es ausreichend?
Kannst du beurteilen. Das ganze Problem führt aber dazu, dass immer mehr Mittelspersonen wegfahren. Also Rechercheure, Personen, die irgendwas ausformulieren. Diese Menschen fallen alle weg und an dieser Stelle tritt die KI. Das heißt, wir binden uns immer mehr an einzelne zentrale Punkte of failure. Und wer diese KI dann beeinflusst, hat natürlich auch Einfluss auf den Diskurs. Und auch, es sind ja nicht nur Juristinnen und Juristen, die Anwältinnen sind, sondern es gibt ja auch sowas wie Richterinnen und Richter. Weiß man, ob sie KI nutzen? Weiß man, welche KI sie nutzen? Weil dann beeinflusst eine KI in den USA das Denken von Richterinnen und Richtern, wenn diese sich anhand der KI unterstützen lassen würden, die Urteile zu formulieren. Das heißt,
Das geht ja auch über die zweite Ebene, weil selbst wenn die das nicht machen, sozusagen, wie viel Jura-Content, den man liest, wird vielleicht in Zukunft auch und so. Mir macht es schlechte Laune. Mir macht es schlechte Laune, es ist unser Zwischendurchformat. Ich möchte es hier an dieser Stelle beenden. Ja, KI weiterhin sozusagen.
So, hast du nicht eben Leute aufgefordert, einen KI-GIF zu erstellen?
Ich habe auch gesagt, dass mir das leid tut. So, ich möchte jetzt die Gelegenheit für 4 schamlose Werbungen benutzen.
Bitteschön.
Schamlose Werbung 1. Liebe Leute, wenn ihr wissen wollt, was ein Pastiche ist, dann hört Folge 96 der Rechtsbelehrung mit Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider, die, ich glaube, gerade noch amtierende Bundesbeauftragte für Datenschutz, die das Amt wieder abgeben wird, aber früher, bevor sie das war, mal bei uns war. Und da haben wir sozusagen unter anderem darüber gesprochen. Und warum sage ich das heute? Weil eines der längsten und größten europäischen Urheberrechtsverfahren zu Ende gegangen ist, nämlich Moses Pelham gegen Kraftwerk. Also ein Hip-Hop-Musiker/Produzent hat ein Kraftwerk-Sample. Also der hat ein Sample von Kraftwerk in einem Song von Sabrina Setlow benutzt.
Hört jetzt mal genau hin, das hören wir jetzt.
Das ist das Original. Und das hier ist es in dem neuen Song. Nur damit wir darüber sprechen können, worüber die sich gestritten haben. Und da ist jetzt ein Urteil gefällt worden, dass noch nicht sozusagen, das muss doch, also es ist auf europäischer Ebene gefällt worden, das muss jetzt wieder zurück nach Deutschland, damit das dann endgültig irgendwie an den Start kommt. Aber Thomas, was ist passiert?
Kurze Frage, also erstmal ist vieles passiert in den letzten 22 Jahren.
Was ist das Ergebnis?
Das Ergebnis ist ein positives für Sampling. Also wir müssen noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also es ging um die Sample von Kraftwerk.
Aber nicht zu viel.
Okay. Nein, ist nicht zu viel. Das Sample dauert, glaube ich, nur 1,4 Sekunden.
Nein, nicht zu viel erzählen.
Ich weiß, was du gesagt hast. Ich wollte es anders framen, um mich nicht dann halten zu müssen.
Ja,
also
weiß,
es ging um dieses ganz kurze Sample. Es ging um die Frage, darf man Samples einbinden? Also ja. ist erlaubt das Urheberrecht? Gibt es so etwas wie eine Ausnahme? Es gibt zum Beispiel das Zitatrecht. Das erlaubt fremde urheberrechtliche Werke in eigenen Werken zu nutzen.
Wie ihr es gerade vorhin
das
gehört habt.
Richtig, genau, da berufen wir uns auf das Zitatrecht. Das heißt, wir haben so wenig wie möglich eingeblendet. Wir sehen das als erforderlich an, damit ihr überhaupt nachvollziehen könnt, worum es hier geht. In einem akustischen Format über Musik zu reden, ist halt schwer, um das nachvollziehen zu können. Und wir sagen, dass es auch von Kraftwerk ist. Wir schreiben noch in den Shownotes, von wem das genau war, wer der Komponist war. Aber so könnt ihr jetzt herausfinden, wo das herkommt. Aber es ist ja nicht immer möglich, du kannst ja schlecht sagen in einem Song, es war erforderlich, weil Zitat nur dann zulässig ist, wenn es als Beleg für eigene Ausführungen erforderlich ist, das kannst du ja in einem Musikstück nicht sagen. Beim Sampling findet ja eher eine künstlerische Auseinandersetzung statt, dass man mit diesem Sound sein Stück, jetzt ist natürlich, darf ich nichts Falsches sagen, bereichert, aufwertet, sich damit auseinandersetzt, denn jetzt kommen wir dazu, was das Gericht entschieden hat. So, es ging um die Frage, hätte Moses Pelham in dem Song dieses Stück von Kraftwerk verwenden dürfen, und das ging ganz lange durch die Gerichte. Es wurde festgestellt, das deutsche Recht ist unzureichend, und 2021 hatten wir eine Urheberrechtsänderung, das war die Rechtsbildungsfolge, über die wir gesprochen haben, die du zitiert hast, und dann wurde ins Gesetz ein Recht auf Karikatur, Parodie und Pastiche aufgenommen. Das heißt, ein europäisches Recht, das Eingang in das deutsche Gesetz gefunden hat. Und jetzt berief sich Moses Pelham auf diese Ausnahme und sagte, das ist zwar jetzt keine Parodie, wir haben das jetzt nicht irgendwie ins Gegenteil verkehrt, uns darüber irgendwie humoristisch auseinandergesetzt, es war jetzt auch keine Karikatur, eine Verzerrung oder etwas in der Art, aber es ist ein Pastiche. Und dann war die Frage natürlich vor Gericht, was ist überhaupt ein Pastiche? Wie weit reicht ein Pastiche? Und deckte es auch Sampling in der Musik ab? Und die Frage musste der Europäische Gerichtshof entscheiden. Und der hat gesagt, dass auch die Aufnahme von Samples in eigene Musikstücke zulässig sein kann. Und dann hat er Voraussetzungen aufgestellt. Man muss erkennen können, dass da tatsächlich dieser Ton eingebunden ist und nicht nur irgendwie das, ja. Wann erkennt man das nicht? Wie gesagt, ich kenne mich mit der Musik nicht aus. Ich behaupte es einfach.
Das ist doch null erfüllbar.
Wieso?
Naja,
es muss nur an das Werk erinnern. Du musst nicht sagen, Achtung, jetzt kommt ein Sample aus. Nein, das ist dafür nicht erforderlich. Es muss nur an das Werk erinnern oder es bewusst aufrufen.
Das heißt,
EuGH entscheidet über Grundsätze,
ja.
Der Bundesgericht. Also das funktioniert ja so. Ein deutsches Gericht muss entscheiden, ist das ein Pastiche. Es weiß, es ist ein europäisches Recht. Es kommt aus der EU. Das heißt, wir dürfen darüber nicht entscheiden. Wir geben das an die EU weiter, an den Europäischen Gerichtshof. Er entscheidet, gibt das an uns zurück und wir müssen das dann umsetzen. Und der Europäische Gerichtshof spricht häufig etwas nebulös und sagt, es muss halt an das Werk erinnern und es muss sich wahrnehmbar irgendwie davon unterscheiden. Und es muss eine künstlerische Auseinandersetzung
mit
dem ursprünglichen Werk stattfinden.
Das heißt, der EuGH...
Der sagt, ein erkennbarer künstlerischer oder kreativer Dialog muss stattfinden.
Also das heißt, genau. Der EuGH sagt sowohl, wenn ich das Original kenne, muss ich das Original wiedererkennen. Gleichzeitig darf es aber keine einfache Wiedergabe sein, sondern muss weiterverarbeitet werden. Sehr geil.
Ja, es muss eine gewisse transformative Leistung sein.
Aber die Gleichzeitigkeit, ne, weil das schließt ja zum Beispiel, es gibt auf Social manchmal so eine Clips, wo jemand sozusagen, hier bei Song X haben sie übrigens diesen Akkord aus Song Y genommen und dann noch durch diesen Filter gejagt und bla 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 und man kann das unmöglich erkennen. Ne, wenn
dann
man nicht
wird es gar nicht runterfallen, weil es muss schon, die Übernahme muss für das menschliche Ohr hörbar sein.
Ah ja, okay. Na gut. Okay, es gibt also diese ganzen Dinge, die da jetzt festgelegt sind. Und Ich glaube, die, man kann jetzt, da hätte man auch noch eine eigene Folge Rechtsbelehrung machen können, aber ich glaube, die Frage, die man sich stellen kann, mit der Bitte um einfache Antwort ist, heißt das, Sampling in der Musik ist jetzt erlaubt?
Ja.
Wow.
Aber in welchem Umfang? Das ist die Frage. Denn jetzt, der EuGH hat gesagt, wenn jetzt diese künstlerische oder kreative Auseinandersetzung mit dem ursprünglichen Werk stattfindet, ist es erlaubt. Die Frage ist, ist das jetzt, was wir gehört haben, eben eine solche Auseinandersetzung? Oder wurde das einfach als nur rhythmischer Sound benutzt, ohne sich irgendwie mit dem Werk auseinanderzusetzen? Und das müssen jetzt deutsche Gerichte entscheiden oder Gerichte in der Zukunft müssen entscheiden, was ist denn dieser künstlerische Dialog, den das neue Werk mit dem ursprünglichen Werk führen muss.
Ich liebe es, Gerichte sollen darüber feststellen, was Kunst ist. Geil. Frage an dich persönlich, ja, ich rede jetzt nicht von irgendwie Wahrheit, bla 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 bla, sondern dich persönlich. Es gab mal eine Zeit im Internet auch, die Zeit der Mashups, ne, in der Regel, also das war dann beliebig kompliziert, aber in der Regel war es meistens so, klar. Also, die einfachste Form eines Mashups ist, die Instrumental-Track eines Songs kombiniert mit dem Vocal-Track eines anderen Songs, die aber erstaunlich gut zusammenpassen. So. Mhm. Glaubst du, das wird da drunter fallen oder nicht?
Also wenn die Vorlage, die ist ja erkennbar, die werden kombiniert.
Beide Vorlagen erkennbar. Ich finde es einen super künstlerischen Kommentar, wenn du feststellst, guck mal hier, das und das, wie gut es zusammenpasst.
Findet da eine künstlerische Auseinandersetzung, also Kommunikation mit dem ursprünglichen Werk zusammen oder werden einfach zwei Songs zusammengelegt?
Werden einfach zwei Songs zusammenlegen, das klingt so ein bisschen wie einfach mal ein KI-Rechtsgutachten schreiben.
Also du merkst, ich suche nach Fallgruppen, das ist das, was Juristinnen und Juristen dann machen werden. Sie versuchen irgendwie so Fallgruppen, Beispiele herauszubilden, in denen das passt, weil es ansonsten schwer abzugrenzen ist.
Es sind zwei kombinierte Songs, aber zwei Songs auf diese Art und Weise zu kombinieren, dass sie dann wie ein neuer Song klingen, ist künstlerische Arbeit.
Das klingt erstmal, würde ich sagen, dafür, dass es zulässig wäre. Und wenn ich jetzt natürlich der Advocatus Diaboli sein würde, würde ich sagen, hier findet keine künstlerische Auseinandersetzung statt. Das heißt, man denkt, Hip-Hop-Bereich der 80er, 90er Jahre, da wurde ja viel gesampelt, bis es von der Musikindustrie mehr oder weniger versucht wurde, es zu töten. Da wurden zum Beispiel Versatzstücke genommen, als Refrain benutzt oder um einen Bezug zu dem ursprünglichen Werk herzustellen, weil man den Sänger kannte, um das zu kritisieren, um darauf aufzubauen. Das ist der Klassiker. Jetzt als Gegenargument würde ich sagen, wenn ich einfach zwei Songs übereinander lege, weil die einfach rhythmisch zusammenpassen und es cool nur einen neuen groovigen Track ergibt, dann findet eher keine künstlerische Auseinandersetzung statt. Würde ich also Advocatus Diaboli sagen. Und das wird die Zukunft zeigen, welche Anforderungen die Gerichte daran stellen würden. Es bleibt also spannend. Das heißt, die EuGH-Entscheidung ist insoweit wegweisend, als sie sagt, grundsätzlich ist Sampling erlaubt. Aber der Umfang, die Reichweite, in dem es erlaubt ist, das müsst ihr in der Zukunft mal selbst ausbaldoren vor Gerichten, wie weit das geht. Und das betrifft ja nicht nur Musik. Also das geht ja über, ich meine, der Klassiker für Pastiche sind Memes im Internet. Irgendwelche Ausschnitte aus irgendwelchen Filmen, da legt man irgendwie einen Text drüber, man erkennt den Bezug zum ursprünglichen Werk. Ja, eigentlich Meme ist eigentlich das Paradebeispiel, um diese Rechtsprechung darzulegen oder das Gesetz. Du nimmst ein ursprüngliches Werk, zum Beispiel einen Film mit Leonardo DiCaprio, Great Gatsby, der hält dieses Beispiel, wo er so ein Glas in die Kamera hält und jemand zuprostet. Das heißt, es erkennbar ist aus diesem Film, da kommt diese Aussage her. Du benutzt es als Meme, nämlich du legst irgendwie einen lustigen Text drüber oder etwas in der Art. Und das ist die transformative Wirkung. Das heißt, es ist erkennbar, wo das herkommt. Die Aussage wird angepasst an die jeweilige Situation. Und es findet auch eine gewisse Kommunikation, also eine Feedbackschleife zwischen deiner Aussage und der ursprünglichen Aussage statt. Und das wäre ein zulässiges Pastiche. Und das jetzt für die Musik zu übertragen, ist es auch so, dass man sich damit technisch auskennen muss. Du merkst, wie ich hier am Rudern bin.
Ich wollte gerade sagen.
Wegen dieser musikalischen Aspekte. Also ich habe dazu auch was gepostet und jemand hat mich darauf hingewiesen, wie wertvoll ein Sample ist, dass auch in einer Sekunde so viel künstlerische Kreativität drinstecken können. Ich kenne mich einfach in dem Bereich nicht aus. Okay. Deswegen bin ich auch zu Memes geflüchtet, weil ich mich mit Memes besser auskenne als mit Musik. Und das heißt, was wir beibehalten können, ist tatsächlich, es wird einfacher, Memes zu nutzen, aber wir sollten damit nicht übertreiben, bis die Gerichte die Grenzen besser festgesteckt haben. Und ich hoffe, dass die da nicht zu restriktiv sein werden, weil ich Sampling eigentlich per se ganz cool finde. Und kann mir aber vorstellen, dass natürlich Künstlerinnen und Künstler das komplett anders sehen und gerne die Kontrolle über die Musik behalten möchten. Aber wie gesagt, nicht mein Metier. Deswegen kann ich nur den rechtlichen Rahmen darlegen, aber ich kann keine Entscheidung dazu treffen.
Okay. So, ich hab noch tatsächlich eine ganz kurze Frage an dich. Und zwar ne, Werbung Nummer 3, Folge 91 mit Dr. Matthias Lachenmann, wo wir über Dashcams im Auto gesprochen haben. Also unter anderem, es ging sozusagen um Verkehrsüberwachung. Und da kam eine Meldung raus, die können wir auch in den Shownotes verlinken, dass es jetzt sozusagen quasi so eine Art Bußgeldtabelle für Datenschutzverstöße mit Dashcam ist. Und der eine Fall, der da beschrieben wurde, war auch mega krass. Da hat irgendwie die Datenschutzbehörde eine Speicherkarte aus einer Dashcam, also Dashcam, kleine Kamera im Auto, ausgelesen und da war dann irgendwie, ich glaube, 45 Minuten Aufnahme von einem Parkplatz, wo du halt wirklich so Leute und Kennzeichen sehen konntest und so. Das nein, ne? Also hört euch die Folge an, aber kurz zusammengefasst, das ist verboten. Was ich interessant fand in dem Artikel, ne, wie gesagt, das Verlinkte wird gesagt, ne, also Dashcams ständige Aufzeichnung ist verboten, eher erlaubt sein können, ist da ganz vorsichtig formuliert, sind Dashcams, die in einer bestimmten Situation sich einschalten, also zum Beispiel bei einem heftigen Bremsvorgang, also so, damit so ein konkreter Unfall dokumentiert wird.
Also nicht einschalten, sondern die haben so einen Ringspeicher.
Das ist genau meine Frage. Im Artikel klingt es nämlich so, dass die Kamera aus ist und angeht in dem Moment, wo was passiert. Aus der Folge 91 mit Dr. Matthias Lachenmann kann ich mich noch erinnern, dass wir über so Ringspeicher gesprochen haben. Ne? Also die Kamera ist die ganze Zeit eingeschaltet, weil eingeschaltet ist das Wort aus dem Artikel. Die Kamera ist die ganze Zeit eingeschaltet, verwirft aber immer die letzten, keine Ahnung, 3 Minuten oder so. Und erst in dieser Notsituation, entweder automatisiert oder wenn du auf den Knopf drückst, sozusagen, wird dann das tatsächlich abgespeichert. Für mich widerspricht es ein bisschen, was der Artikel sagt, weil im Artikel klingt es so, die darf nicht aufnehmen. Aber das ist jetzt die Frage an dich. Ist das in dem Artikel missverständlich formuliert und ist dieser Ringspeicher, der sozusagen, also sie nimmt stetig auf, verwirft es aber nach sehr kurzer Zeit wieder, ist das zulässig oder nicht?
Ich habe den Artikel nicht gelesen, aber wenn es so stünde, dann wäre es so erstmal, ja, also es gibt mehrere Ebenen, wie immer. Es wäre erstmal nicht so gemein, weil, wie du sagst, es bringt ja nichts, wenn die Kamera es angeht, wenn das Auto durch die Luft fliegt. Mhm. Oder auf jeden Fall, wenn schon der Unfall passiert ist, da kannst du ja schlecht was damit anfangen. Du bist hier mittendrin im Geschehen. Das heißt, es wird schon darum gehen, dass die Kamera läuft, aber eben die Bilder nicht so einfach oder die Aufnahmen, die extrahiert werden, nicht gespeichert werden. Und der zweite Punkt auf den sich der Artikel durchaus stellen könnte, ist, der BGH hat nie entschieden, dass Dashcams zulässig sind. Der BGH hat ja nur entschieden.
Das ist eine Zwischenüberschrift. Der BGH hat Dashcams nicht erlaubt.
Der BGH hat Dashcams nicht erlaubt. Er hat nur die Auswertung von Dashcams, wenn dagegen keine höherwertigen Rechte sprechen, erlaubt. Das heißt, er sagte, ihr könnt sie auswerten, aber das heißt nicht, dass ihr dafür kein Bußgeld bekommen könnt. Aber es ist so, dass meines Wissens werden solche Kameras, die eben solche kurzen Ringspeicher haben, die werden nicht geahndet. Was aber immer häufiger passiert, dass diejenigen, die einfach die Dashcams haben, die ganze Zeit durchlaufen, durchaus damit rechnen können, dass zum Beispiel bei einer Polizeikontrolle dieses Gerät, dass er gefragt wird und potenziell dieses Gerät, ich weiß nicht, ob es konfisziert wird oder einfach nur eine Anzeige an die Datenschutzbehörde geht. So, wir haben dieses und dieses Gerät festgestellt und man kann ja vielleicht eine Modellnummer ablesen, was das Gerät macht oder nicht. Mhm. Das kann ich nicht sagen, aber das passiert und wenn man mit einer Dashcam oder mit Dashcam-Aufnahme zur Polizei geht und sagt, hier bin ich angefahren worden oder hier ist gegen mein Auto gefahren worden, ich habe hier diese Aufnahme, dass die Polizei sich das Gerät anguckt und die Anzeige aufnimmt und die Datenschutzbehörde verständigt, dass hier Aufnahmen mittels einer Kamera gemacht wurden, auf der sich noch ganz, ganz viele andere Aufnahmen befinden oder potenziell befinden, weil sie eben nicht diese Knallfunktion oder Unfallfunktion hat, wie man sie auch mal bezeichnen möchte.
So viel dazu.
So viel dazu.
Jetzt noch Werbung. Es ist Werbung, ich weiß, genau, ich bin so ein bisschen rechtlich in der Bredouille. Der Mastodon-Account dieses Podcasts liegt auf podcast.social. Podcast.social ist eine Instanz, die wird von jemand betrieben, der Markus Richter heißt. Und es war in der Vergangenheit so, dass es einen Geldgeber gab, der das seit Jahren bezahlt hat. Der hat das sozusagen Stillschweig übernommen. Wir haben das zusammen gegründet, Ralf Rottmann war dabei und der ist aber seit Jahren inhaltlich nicht an dem Projekt beteiligt, hat aber immer sozusagen per Mäzenatentum die Rechnung bezahlt und der hat sich jetzt daraus zurückgezogen. Na, vielen Dank bis hierhin. Und dann dachte ich so, naja gut, ich kann das ja übernehmen, kein Problem. Was wird es kosten? Vielleicht, wenn es hochkommt, 50 Euro im Monat. So, habe ich geguckt. Naja, es sind 100. So, und dann habe ich, Thomas, das ist für dich wahrscheinlich auch sehr erfreulich, habe ich im Internet geguckt, so ich hatte noch so einen groben Kopf, wir haben mal eine Folge dazu gemacht und dann habe ich gegoogelt, die ist schon eine Weile her, und dann war ich so, kannst ja noch mal gucken, also irgendwie, vielleicht willst du diese 100 Euro im Monat nicht alleine bezahlen, und habe halt gegoogelt, so juristische Konsequenzen, Betrieb, Mastodon-Instanz, weißt du, worauf ich gekommen bin? Rechtsbelehrung. Wir hatten zwei Folgen Rechtsbelehrung.
Hätte ich jetzt gesagt.
Mit Malte Engler, wo wir uns darüber unterhalten haben. 112 ist die aktuellere von den beiden, wie das halt geht. So, dann habe ich mir nochmal angehört, dann war ich so, oh mein Gott, ich will das eigentlich nicht. So, ich bin noch sozusagen am Entscheiden, wie das geht. So, ne, also will ich vielleicht doch offiziell sagen, hier ist diese Instanz, ich tue es für die Allgemeinheit, aber ich will es eigentlich ungern alleine bezahlen, gib mir Geld. Aber das Ding ist, wie wir in der Rechtsbildung schon viel gelernt haben, sobald Geld fließt, schwierig. Dann gibt es so Dinge, denen man, ne, dann kann man Unternehmertum und so weiter und so fort. Deswegen ist an dieser Stelle ausnahmsweise das nicht Werbung für die Mastodon-Instanz Podcast Social, sondern Werbung für Markus Richter. Weil was ich mir überlegt habe, ist, ich kann diese Instanz sozusagen sehr gut betreiben, solange es mir, Markus Richter, wirtschaftlich gut geht. Wann geht es mir, Markus Richter, wirtschaftlich gut? Wenn zum Beispiel Leute meine Podcasts hören und dafür vielleicht ein paar Spenden einwerfen. Oder ich bin freier Journalist und Bühnenmoderator, wenn ihr mich für eure Tagung, was auch immer, bucht. Dann ist der Betrieb dieser Instanz kein Problem. So, das ist der Stand heute. Ich werde mich mit fachkundiger rechtlicher Begleitung vielleicht nochmal mit dem Thema genauer beschäftigen. Aber das wollte ich euch wissen lassen, weil ja Thomas hat ja vorhin das Venn-Diagramm Star Trek-Fans, technisch Interessierte und Rechtsbelehrungshörer. Und ich glaube, wir haben, wenn man so in die Podcast-Landschaft guckt, viele, also im Durchschnitt mehr Prozent Mastodon-HörerInnen als viele andere Podcasts.
Wie kann man eigentlich spenden? Wie läuft das?
Es gibt
dir, spendet man der Instanz, gibt es irgendwo einen Button?
Ich habe doch gerade Thomas. Thomas, ja. Du als Anwalt, ich habe doch gerade extra gesagt, man kann der Instanz nichts spenden.
Die KI war noch nicht so schnell mit der Auswertung des Gesprächs.
Man kann mir spenden. Es gibt unter Richter FM, gibt es einen Spenden-Button. Wenn man auf die Webseite geht, ist rechts sozusagen so eine Kiste. Ich glaube, vielleicht verlinken wir das auch in den Shownotes ausnahmsweise mal. Da ist sozusagen, da stehen verschiedene Möglichkeiten, wie man nämlich spenden kann. Am liebsten, ich habe extra ein Konto für Podcast-Spenden. Und da kann man zum Beispiel Markus Richter für seine, das klingt jetzt wie ein großes Wort, aber Podcast-Verdienste oder so, keine Ahnung. Was ist ein unverfänglicher Verwendungsbetreff, Thomas? Ich frage das so explizit, weil wir hatten ja mal Probleme mit Indie-Fresse. Da haben Leute sozusagen Podcast-Spenden für Indie-Fresse überwiesen und dann hat eine Bank geglaubt, das wäre eine Bedrohung. Eine Schutzgelderpressung.
Zuwendung ist Zuwendung. Ein möglichst Zuwendung. Allgemeiner Begriff.
Podcast-Zuwendung.
Podcast-Zuwendung. Genau. Ich wende mich dem Podcast zu.
Ja.
Das passt. Das genau. Kann man tatsächlich so machen. Und ja, ich sehe steuerlich auch so. Vielleicht haben wir ja Menschen, die Steuerrecht machen. Dann können wir ja noch Steuerfragen. Wollen wir jetzt einen Steuerblock einwenden? Oder? Ich würde gerne auch über Steuerrecht diskutieren.
Das würde ich an der nächsten Folge Rechtsbelehrung vorbehalten.
Ja. Also du wirst jetzt aber auf jeden Fall, es sind keine, du wirst keine Spendenquittungen ausstellen, nicht der Eindruck entsteht, dass es tatsächlich absetzbare Spenden sind.
Es gibt, es hat sich in der Podcast-Landschaft als Begriff eingebürgert, dass man sagt, Spenden, das sind interessant für die Hörer sozusagen, sind es, glaube ich, Schenkungen, wenn ich richtig verstehe, für mich ist es Umsatz. Mhm. Also ich muss tatsächlich vom Finanzamt sagen, alles, was mit Podcast zu tun hat, da muss ich Umsatzsteuer drauf zahlen. Weil das Finanzamt sozusagen sehr genau guckt bei solchen Sachen.
Das ist eine Betriebseinnahme.
Genau. Genau. Also ich würde das anders machen, wenn das ginge, ne? Aber dann müsste man, keine Ahnung, eine gemeinnützige GmbH gründen. Und das erscheint mir jetzt, also so groß ist die Podcast-Instanz, über die es hier ja gar nicht geht, auch wieder nicht.
Ja, da würde das ganze Geld auf die Verwaltung draufgehen. Aber dann könnte sich ja noch mehr Geld verlangen, weil die Verwaltungskosten so hoch sind, bis man dann irgendwann feststellt, dass die waren gar nicht so hoch, aber du jetzt auf einer einsamen Insel mit dem ganzen Geld sitzt.
Ja.
So läuft das immer.
Ja, ja, genau. Einsame Insel, das ist mein... Ach nee, Entschuldigung. Mein Ziel ist, eine bessere Welt zu schaffen.
Natürlich.
So, bevor ich mich jetzt weiter verfange, würde ich mich verabschieden wollen.
Jetzt schon?
Ja.
Wir haben noch gar nicht die privaten Fragen wie immer besprochen.
Ich würde
das ist doch immer der lustige Teil.
Ja, aber wir haben jetzt sozusagen, wir haben so, also A, ist die Folge schon sehr weit gediehen und B, haben wir die HörerInnen auch aufgerufen, uns da neue Fragen zu schicken. Das ist bis jetzt nicht passiert.
Ich habe eine neue eingetragen. Also die eine war, womit wollt ihr aufhören, was neu anfangen? Das
okay, Thomas, du hast das eine Minute.
Rein. Und wir die haben noch Zeit. Eine Frage, was sind eure Hobbys? Hatten wir schon.
Nee, jetzt hier, die eine Frage. Womit willst du aufhören, womit willst du anfangen? Du hast eine Minute, ab jetzt, go.
Ich will aufhören, mich über die Welt aufzuregen. Aber da muss erstmal die Welt kommen und sich verbessern, damit ich mich aufhöre, aufzuregen.
Meinst du die Zeitung oder die Welt?
Beides.
Okay.
Was würde ich neu anfangen? Also gib mir einen Tipp, womit man neu anfangen kann. Ich denke, also unsere Hobbys, die ich neu anfangen könnte. Was habe ich noch nicht ausprobiert? Ich war Fallschirmspringen, ich war Tauchen. Was macht man noch so, was man so machen würde?
Du könntest ja Dinge saisonal neu anfangen. Also jetzt beginnt saisonal. Der Sommer, man kann wieder aufs Wasser.
Ich würde gerne wieder mit dem Tanzen neu anfangen, weil da hatten wir einen Tanzlehrer verloren. Damit würde ich gerne wieder neu anfangen, dass ich mehr tanze. Mhm. Und... Das wär's. Und womit aufhören? Ich habe schon mit so vielen Dingen aufgehört. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich esse kaum Zucker. Und mir fällt nichts ein, womit ich sonst noch aufhören könnte.
Okay, gut.
Also tanzen, weniger aufregen, mehr tanzen. So, das
weniger
ist mein Vorsatz.
Weniger aufregen, mehr tanzen. Ich habe erst verstanden, weniger Aufträge, mehr tanzen. Und war schon wow, aber weniger aufregen, mehr tanzen. Okay, verstehe.
Weniger aufregen, mehr tanzen. Und
ich will aufhören, Neues anzufangen. Ich bin nämlich sozusagen sehr anfällig für, und ne, Umkehrschluss natürlich so, ne, ich will anfangen, Dinge weiterzumachen und sie nicht immer aufzuhören. Ich bin nämlich sehr anfällig für so kurzzeitige Rabbit Holes. Ja, also ich interessiere mich sehr kurz, sehr intensiv für ein Thema und dann lasse ich das wieder fallen.
Stroh vorher?
Ja, genau, Strohfeuer sozusagen. Und das ist natürlich, ich will not gonna lie, das ist auch sehr unterhaltsam immer wieder. Aber trotzdem vermisse ich manchmal sozusagen das, was man erreichen kann, wenn man bei irgendwas konsistent dabei bleibt, so mehr oder weniger konsistent. Und ich habe das in den letzten Jahren sozusagen so ein bisschen angefangen, indem ich sozusagen meine Hobbys nicht durchgehend betreibe, sondern die saisonal betreibe. Und das habe ich mir sozusagen vorgenommen, anzufangen dabei zu bleiben. Anzufangen, nicht mehr so viel aufzuhören und aufzuhören, immer so viel Neues anzufangen.
Das kann ich nachvollziehen, ja. Also ich habe auch tausende Ideen, man setzt so an und denkt sich, ach, es ist gut genug, ich mache es irgendwann mal später fertig. Mm. Meinst du solche Dinge?
Nee, ich meine wirklich sozusagen irgendwo einsteigen und das dann wieder komplett außer Acht lassen. Also verschwindet dann einfach komplett.
Gib mir ein Beispiel.
Ich finde es gut genug.
Das ist jetzt so abstrakt alles.
Na, ich habe ja schon ab und zu von meinem Warcry-Hobby erzählt.
Ja.
Und das wäre sozusagen früher so was ganz Klassisches gewesen. Man fängt an, versenkt irgendwie auch hunderte Euro in grauem Plastik und dann sagt, guckt man es einfach nie wieder an. Und das ist, ne, da hat es zum ersten Mal auch funktioniert, ich sage so, nee, ich muss es ja nicht permanent machen, aber es macht Sinn, das so als saisonales, ne, dunkle Jahreszeit, bla bla bla. So, genau, das ist so. Das ist so ein Spiel.
Ich meine, immerhin, das spielen wir regelmäßig
ja.
Ein bis zweimal im Jahr.
Ja, das Spiel. Ne? Permanent, das genau. Was ist denn, ich überlege gerade, ich müsste mal in meine Rumpelkammer gucken. Da liegt bestimmt noch irgendeine Ausstattung für irgendwas, was ich nie angeguckt habe, glaube ich.
Gut. War eine schöne Frage. Deswegen wie immer der Aufruf, schickt uns Fragen. Und damit es nicht mal so schön...
Neue Fragen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Richtig. Schickt uns einfach vielleicht Fragen, bei denen ihr denkt, die können wir nicht beantworten oder bei denen uns die Antworten peinlich sind. Das wäre doch mal interessant. Erfahren wir mehr über den Richter und seine dunkle Vergangenheit, die genau. Er vielleicht hatte oder auch nicht. Wir wissen es ja nicht.
Wir können auch sozusagen das im Sinne von Two Truths and a Lie machen. Also schickt uns eine Frage und wir überlegen uns dann, ob wir sie wahrheitsgemäßig oder nicht beantworten. Genau, aber schickt uns gerne Sachen. Und ansonsten, nächste Folge wird interessant.
Oh ja, die wird sehr spannend. Die wird wahrscheinlich nicht schön, aber interessant vom Thema her.
Und dann hören wir uns bald wieder.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com.